Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina. Neben mir sitzt aktuell Hans Neubart, weil Pascal schon raus musste. Aber generell habe ich mit Pascal, meinem Co-Founder Charles & Charlotte gegründet, eine Social Media Agentur. Und heute sprechen wir im ersten Teil über Pascals Schlafsucht und Selbstoptimierung und über ein ganz, ganz, ganz riesiges, spannendes neues Projekt, was wir launchen. Und im zweiten Teil haben wir den wundervollen Hans Neubart zu Gast. Das ist unser erstes Inhouse-Podcast mit jemandem, der auch ein Charlie ist. Und ich glaube, das ist sehr insightful. Wir machen einen Pitstop nach der Hälfte des Jahres und gucken uns Hans Trends Predicts an. Viel Spaß dabei.
Jo, was ein Tag.
Hallo Pascal.
Hallo Paulina. Also ich sitze hier, habe das Gefühl, ich habe schon ein Jahr hinter mir heute in den ersten Morgenstunden.
Ja, ich auch.
Das war ein Stresslevel hoch 1000. Ich bin da irgendwie um 6 Uhr, habe mich meinen Wecker aus dem Bett gefetzt. Dann habe ich mir noch so einen Wild Wednesday Run reingezogen, also so 15 Kilometer.
Bro, du bist so ein Mimi. Ich bin gestern einfach um 1 nach Hause gekommen, habe bis 3 gehustelt und bin um 7 aufgestanden.
Ey, das ist aber auch so krass, dass du das kannst.
You could never.
Nee, also.
You could never.
Wobei, das stimmt nicht. Da muss ich ganz kurz selber eine Lanze für mich selber brechen.
Das ist schon mal sehr unsympathisch, oder ja?
Ich bin ja gerade kurz geroastet. Da muss ich selber drüber lachen. Ich bin ja gerade dabei, wieder ein gesünderes Verhältnis zum Schlaf zu bekommen. Ich mache das voll gut, finde ich.
Ich habe manchmal echt das Gefühl, ich bin mit so einem, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Du bist ja kein Psycho, sondern eher so ein.
Ich habe, glaube ich, auch schon so gleich.
Es hat so Züge von so Hypochondra, aber mäßig in eine andere Richtung.
Nee, ich glaube.
Also, weil Hypochondra sind ja auch sehr, ja, so irrational, irrational, fear, irrational, hyperfixation.
Hypochondra sind Leute, die die ganze Zeit krank sind.
Genau, aber it's giving the same vibe, das meine ich damit. Also du bist auf gar keinen Fall ein Hypochondra, du bist das Gegenteil von dem Hypochondra. Du hast, da saßen wir noch im Coworking Space in der Factory und da saßen wir da mal und da habe ich dich gesehen, wie du mit dem Finger sämtliche Sachen vom Tisch aufgegabelt hast, angeschlabbert. Weißt du, mit dem Finger so den Zeigefinger angelegt und dann mit dem Zeigefinger da so Sachen aufgesammelt hast, die in den Mund gesteckt hast. Ich meinte, was machst du dann? Dann meinst du, ich esse die Sesamkerne. Ich so, wir hatten keinen Sesam auf dem Essen drauf. Hast du von irgendwelchen fremden Leuten vom Tisch den Sesam aufgeschlabbert?
Das ist gut. Also,
du bist das Gegenteil von einem Hypochondra.
Genau, deswegen. Also ich glaube, ich habe so eine Besessenheit.
Genau.
So eine Besessenheit, die
aber
irgendwann ungesund
ist. Aber das ist ja bei Hypochondras auch so.
Ich kenne mich nicht so tief mit dem Hypochondra aus. Ich weiß es jetzt nicht. Aber ich habe ja eine Besessenheit von Sachen. Das ist, glaube ich, meine große Stärke. Und dann wird es irgendwann zu verkopft. Dann kippt es um ins Negative.
Wie unser Coach sagen würde, eine überzogene Stärke.
Ja, ganz genau. So, und was letzten Zeit habe ich mich so krass in das Thema Schlaf reingesteigert, dass wenn ich nicht meine 8 Stunden Schlaf hatte, und ich pünktlich um 10 Uhr im Bett lag.
Ja, Leute, wir haben uns wirklich gestritten, ne? Weil Pascal dann um 10 im Bett lag. Und dann kam er um 11, stampfte so ein richtig aufgeregtes, schnaufendes Nashorn mit zugeklebtem Mund und Schlafbrille auf dem Kopf, in Boxershorts in mein Wohnzimmer, wo ich noch gearbeitet habe, durch deinen Klebestreifen auf dem Mund. Und dann bin ich irgendwann dann ins Bett gekommen und dann konntest du nicht schlafen, weil du dich so aufgeregt hast.
Weil ich mich so aufgeregt habe, dass meine heiligen 8 Stunden
von dir disrupted
wurden.
Dass ich später ins Bett komme.
Ja, ganz genau.
Also das sind Ausmaße, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, du musst das, genau, das ist deine Perspektive. Wenn du dich mal in meine Perspektive reinversetzt, dann treffe ich die Entscheidung, 8 Stunden Schlaf zu priorisieren für meine Gesundheit und für meine Longevity.
Aber die kannst du ja nicht von mir abhängig machen.
Ja, aber es gibt ja einen Fremdkörper, der da reinkommt. Es wäre auch, wenn ein Nachbar oben drüber anfangen würde, das Bett umzuschieben.
Das ist so schön, wenn dein Lebenspartner und dein Geschäftspartner dich Fremdkörper nennt. Das ist einfach richtig schön.
Genau, ich würde gerade sagen, so war das. Und ich shifte jetzt gerade weg von dem Gedanken.
Was werde ich dann? Bin ich dann geduldet?
Jetzt freue ich mich richtig. Okay. Hä, als du heute Nacht ins Bett kamst, ich weiß nicht, wann das war, keine Ahnung. Aber ich bin da viel entspannter, ja. Und dann freue ich mich und dann habe ich das Gefühl, okay, jetzt kann ich auch viel ruhiger stimmen.
Ich hatte funny enough, dass du das sagst, weil du hast, als ich ins Bett gekommen bin, hast du dich so 2-3 Mal nochmal bewegt.
Okay.
Und da dachte ich schon, da konnte ich dann schon nicht schlafen, weil ich dachte, gleich geht's wieder los.
Echt?
Ja, ich dachte wirklich, gleich geht's wieder los. Und da hast du dich einmal gekratzt, glaube ich. Und ich dachte, du schüttelst gerade das Melatonin-Spray, weil ich lag hinter dir und das war die gleiche Bewegung und ich war so, oh, jetzt geht's wieder ab. Und ich war so, fuck, es ist 3 Uhr, ich will einfach nur schlafen, weil ich kann dann ja auch nicht schlafen, wenn du dich dann so aufregst.
Ja, du merkst das so richtig
ich
krass,
bin
dass
so
das
krass
so spannend dann ist,
weil, ja,
dass ich
Alter,
halt so elektrisiert bin, ne?
Oh, du bist wie so ein Luftballon, den man so krass aufgeblasen hat,
ja,
und jeden Moment knallt es.
Ja, das stimmt.
Und ich liege mit dem Ding im Bett und darf mich dann auch nicht bewegen. Ich bewege mich dann ja auch nicht und so.
Ja, genau. Das war aber das alte Ich. Jetzt gibt's ja neues Ich. Okay, jetzt gibt's ja den entspannten Schlimmler. Das bin jetzt ja ich.
Und Leute, habt ihr das gehört?
Ich habe so einen ganz krassen Artikel gelesen. Competitive Wellness has gone too far. Und ich glaube, das stimmt. Das ist von mir. Weißt du, ich habe es zu weit getrieben, zu krass gepusht. Und ich versuche es wieder.
Ich sag dir das schon seit 3 Jahren.
Ja, Paulina, du bist voraus. Du bist mir, okay, sorry, du bist mir Kilometer voraus. Ja. Ja, aber okay. Ich würde sagen, ich kriege gerade ein besseres Verhältnis dazu. Da bin ich sehr stolz drauf. Ich habe die letzten Nächte mega geil geschlafen.
You should be. Ich bin
auch
sehr
London,
stolz auf dich.
Als wir in London waren, war ich auch nicht so krass gestresst. Habe auch irgendwie 3 Stunden gepennt, 4 Stunden gepennt, auch wegen der Open Air. Und es war okay. Und I could work. It was fine. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass der Tag komplett insane war. Es war dieser Run. Jetzt ist Podcast um 9 Uhr. Um 10 Uhr habe ich eine Verhandlung. Dann Bewerbungsgespräch 2,5 Stunden lang. Dann Entwicklungsgespräch intern mit jemandem über Lunch. Und dann haben wir noch so ein New Business Ressourcen Meeting. Und dann muss ich heute Abend schon wieder ins Gym. Das ist krass.
Ja, und dann fliegen wir morgen nach Mallorca. So, jetzt lass uns mal hier schnell beeilen, weil wir haben noch einen Gast und wir haben heute sind auch ein bisschen unter Zeitdruck.
Ja, ja, deswegen, ich wollte gerade, du hast ja gerade meine Bridge disrupt.
Ach so, sorry,
ich wollte ja eigentlich sagen.
Mann, was bin ich eigentlich für eine Anfängerin, wenn es um Podcast geht?
Ja, ich wollte ja eigentlich gerade, ich war im Flow, wollte eigentlich gerade sagen, hey, das ist jetzt ja nur ein Einblick in unser Leben und das Ganze wird jetzt noch wilder.
Ja, Leute.
Es kommt nämlich was Verrücktes.
Es ist noch ein bisschen cringe, finde ich.
Es ist cringe, ja.
Nee, aber irgendwie ist es auch voll cool, aber es ist einfach noch ungewohnt. Das ist so, wie wenn man das erste Mal auf einer Instagram-Story seine eigene Fresse ins Gesicht in die Kamera hält.
Wovon redest du denn?
Wir launchen einen YouTube-Vlog. Wir sind jetzt Vlogger.
Muss ich selber lachen.
Ja. A day in the life. POV.
Ja, also, wir haben jetzt 4 Wochen lang die Kamera echt jeden Tag mitgeschleppt, alles gefilmt, alle Leute sind genervt. Und es gibt jetzt.
Das stimmt gar nicht.
Also ja, ist ein bisschen übertrieben, ne? Aber es ist ja trotzdem cringy, erstmal die Kamera dabei zu haben.
Ja, man muss sich halt irgendwie dran gewöhnen und ich glaube, man muss auch seinen eigenen Stil finden. Also ich merke zum Beispiel auch, so, es gibt halt Situationen, da filme ich nicht und es wäre vielleicht voll cool für den Vlog.
Ja.
Aber es ist halt nicht do it for the vlog, sondern es ist halt so do it if you feel comfortable. So.
Ja, voll, das ist ein sehr gutes Learning.
Und wir müssen auch gerade noch unseren Stil finden, so was zeigen wir nicht. Zeigen wir mich in meinen langen Wintermänteln, die überall in der Wohnung gefunden werden auf seltsame Weise oder zeigen wir es nicht? Zeigen wir dich, wie du Reste essen machst in Unterhose.
Mit Sesamkörner von irgendwelchen Coworkings.
Spoiler Alert, es ist jetzt beim ersten Vlog alles reingekommen. Wir haben gesagt, fuck it, wir zeigen einfach alles. Aber ich glaube, da müssen wir auch nochmal gucken, irgendwie, okay, was finden wir eigentlich cool, was
ich finde, das ist voll das richtige Mindset. Ja. Wir probieren es aus, gucken, Feedback.
Das ist funny enough, genauso wie mit dem Podcast hier gewesen. Ne? Ich habe ja, das Podcast ist ja auch so entstanden, dass wir das voll lange machen wollten.
Der, die
das Podcast voll lange machen wollten. Dann war easy, irgendwie aus Hamburg zu besuchen. Dann war ich so, fuck it, Alter, wir machen das jetzt einfach. Haben mit irgendwelchen hier DJI-Mics, die wir noch aus der Produktion hatten, und einem Backdrop ein Podcast-Studio gefühlt versucht aufzubauen. Und inzwischen war irgendwie Philipp Westermeier hier, die Zeit war da. Also richtig große, geile Leute waren da. Und wir haben es einfach, ne, wir sind halt dran geblieben. Einfach mal machen.
Ja, ganz genau.
Ne? Ich glaube, wenn man
genau
so viel so theorisiert, kann man das sagen?
Theoretisiert. Ja.
Theorized.
Machen, ja.
Dann macht man es oftmals einfach nur schlimmer und man kommt halt nicht dazu. Und ich glaube, das ist so, jetzt kommt so ein richtiger Build in Public Scaling Backdrop TikTok Shop.
Gib mir Dubai Vibes.
aber es gibt halt so Macher und es gibt Schnacker, Leute. Merkt euch
das. Oh mein Gott, Paulina. Oh mein Gott.
Ich glaube, wir sollten den ersten Teil jetzt beenden.
Ja.
Anyways.
Hey, das Ding ist draußen.
Wir sind Macher, das Ding ist draußen.
Schaut's
Guckt euch
an.
Das an. YouTube, wie heißt unser Channel eigentlich? Fuck.
Keine Ahnung.
Es ist schon wieder ein Chaos.
Ich weiß es nicht. Wir packen
den in
die Shownotes.
Ich glaube, wenn ihr Paulina und Pascal, wir packen den in die Shownotes.
Genau, bei YouTube eingeht, dann kommt
Paulina
das.
Paulina,
ne?
Und Pascal auf YouTube. Klar, da sind wir doch auf Platz 1 gerankt. Nee, Spaß. Aber,
Paulina macht gerade den Kunstgriff einer Pause, damit ihr.
Und großgeschrieben Pascal, genau.
Okay, Paulina und Pascal, UND, nicht das kaufmännische UND.
Nee, genau, UND,
okay.
Ja.
Paulina und Pascal. Wir packen es in die Shownotes, schaut mal rein, freuen uns auf euer Feedback und jetzt rein in den zweiten Teil.
Ciao.
Heute haben wir bei uns the one and only Hans Neubart, Consulting Director bei Charles & Charlotte.
Oh mein Gott, das hört sich so cool an.
Herzlich willkommen. Vor allem, wir hatten die Folge ja im Dezember und da warst du noch nicht bei uns. Und jetzt bist du bei uns.
Ja.
Geil.
Das ist unser erster In-House-Gast.
Ja.
Und das ist so cool.
Das
stimmt.
Ist richtig geil.
Wir müssen eigentlich auch mal noch viel mehr so Production und alles. Wir haben ja so
alle
coole
Leute
am Start.
Ne?
Ja, voll.
Ja, du machst doch
meine In-House-Agency-Folge mit also allen Bereichen, so jeder 5 Minuten.
Jeder fünf
oder so.
Minuten, das ist eigentlich ein geiler, geiler Case.
Stimmt, 360 Grad Schatz und Schale, lass das doch mal machen.
Oh Leute, direkt ein neues Format entwickelt hier, oder was?
Verlinken wir dann auch direkt auf der People-Seite im Nachhinein, finden wir super.
Let's go, machen wir ein Press-Release draus, das läuft. Wo wir heute drauf schauen wollten, wir haben im Dezember mit dir eine extrem erfolgreiche Folge gemacht, wo du dir die Social-Media-Trends für 2025 angeschaut hast und 5 Stück vorausgesagt.
Predicted.
So, jetzt ist es fast Ende Mai, wenn der Podcast rauskommt. Ja. Das heißt, die Hälfte des Jahres ist um. Mhm. Und wir dachten uns, lass doch mal eine Halftime-Review machen. Wo stehen die Trends? Was klappt nicht? Was gibt's für Beispiele? Wie guckst du da drauf?
Sehr gut, let's go.
Machen wir das
let's
so.
Let's
dive in. Also, der erste Trend, der mir hängen geblieben ist, war Guerilla-Marketing ist zurück, jetzt aber digital.
Oder auch Gorilla.
Gorilla-Marketing. Gib nochmal ganz kurz ein Update, was dahinter steckt und schaust du da drauf.
Also jetzt. Klassisch Guerilla-Marketing ist ja wenig Budget, wenig Aufwand, sehr außergewöhnliche Out-of-the-Box-Idea und dann relativ hoher Impact.
Ja.
So, und da war ja meine Prediction oder das, was wir auch schon letztes Jahr gesehen haben mit diesen Manipulated Reality Assets und den ganzen Kram, dass das noch mehr wird. Und das ist ja vollkommen passiert. Also ich finde, das beste Beispiel, was man jetzt gerade in der Summer Season sieht, sind diese ganzen Pop-Up-Cafés der ganzen Designer-Brands. Es gibt das Mio Mio Coffee, es gibt das Louis Vuitton Coffee, es gibt Prada Coffee.
Gibt es die alle wirklich eigentlich?
Ja, genau. Und es ist aber meistens auch nur für die Summer Season dann auf Mykonos oder so. Und das machen die ja nicht für einen Umsatz. Die machen ja mit diesen Cafés nicht viel Umsatz. Aber die machen das halt, damit sie Mio Mio gebrandete Coffees auf den Social Feeds wiederfinden und Co. Prada hat letztes Jahr ein Beach gebrandet und so. Also es sind alles so Sachen, die immer wieder auftauchen, die sie halt jetzt mittlerweile nicht mehr nur unbedingt für diese lokale Aktivierung machen, sondern halt spezifisch auf Social. Das ist alles sehr ästhetisch ausgelegt und sieht halt so aus, dass du davon direkt eine Social-Überleitung hast. Und das ist, glaube ich, mehr da denn je. Was auch ein gutes Beispiel dafür ist, ist Sandro, die Fashion-Brand. Die machen Content, der so surreal ist, also so Surrealism auf Social quasi. Also die nehmen sich so Pappfiguren und die werden dann lebendig und so. Also das finde ich auch eine Form von Low-Budget, aber geile Ideen, um eigentlich ein simples Produkt wie eine Bluse irgendwie cool darzustellen.
Okay, spannend. Und das Erste, wenn ich es richtig verstanden habe, sind ja primär dann so Events, ne? Also IRL, in Real Life
Events. Ja, wobei das nicht mal nur noch Events sind. Es sind so immer diese so Moments, die geschaffen werden. Also mittlerweile wird halt viel mehr auch um so einen Jacquemus Pop-Up-Store in L.A. wird mittlerweile ein ganzes Social Court ringsrum gebaut. Also es ist nicht nur der Act, dieses Event und das dann noch auf Social zu spielen, sondern die Möglichkeit vor Ort schon so auszulegen, dass es auf Social gut rüberkommen kann oder dass da extra Kapazitäten für geschaffen werden.
Ich finde es auch spannend, weil ich das Gefühl habe, dass diese Pop-Up-Cafés, also gerade Fashion und Food ist ja gerade crazy, dass teilweise, das weiß ich jetzt nicht, weil ich leider nicht an der Kutasu oder Mykonos noch abhänge, aber dass die gar nicht für das Erlebnis vor Ort geschaffen sind, sondern eher und auch für PR. Also dann berichtet Outlander darüber, dann berichtet Hessen, weil also die ganzen Design auch Outlets berichten dann über die Architektur, ich sag jetzt mal Messebau, was total das falsche Wort ist, aber über den Messebau des Jacquemus-Cafés quasi. Und das finde ich voll spannend, weil eigentlich ist ja immer so, wir machen eine In-Real-Life-Aktivierung und gucken, wie können wir sie dann auf Social machen. Und ich habe da das Gefühl, aber das ist wirklich eine eigene Perception, ich habe keine Ahnung, ob das so ist, dass sie fast schon überlegen, okay, wie kann der Store am besten aussehen, damit er am geilsten auf Social rüberkommt.
Ich glaube, das ist nicht nur ein Gefühl. Also ich finde jetzt das beste Beispiel, jetzt sind ja gerade die Cannes Filmfestspiele und da hat Magnum zum Beispiel Raves in Bakeries gemacht. Und diese Bakery-Raves sind ja ein Ding, was total auf Social kommt, was total viral geht. Also dass Leute, keine Ahnung, Bakery, Fleischerei, Coffee, dass die da ein DJ-Pult hinstellen und dann ist die halbe Stadt da, so nach dem Motto. Das ist ja total auf Social viral gegangen. Und dass sich mittlerweile Brands ganze solche Event-Konzepte von Social übernehmen und quasi auf ihre Brands übertragen, ist eigentlich schon der Next Step.
Ich habe gerade ein Konzept gepitcht, was in eine ähnliche Richtung geht.
Are we gonna do it?
I hope so. You know, if the brand is listening, you know who you are.
Da fällt mir gerade auch ein Thema Run Clubs, das ist ja auch gigantisch. Ich weiß nicht, ob du das auch mit reinzählen würdest. Das findet ja auch immer in Cafés statt. Also Cafés sind mittlerweile so Orte. Oder Julian, Yumi, müssen wir auch mal einladen, der eine Flower-Brand launcht, auch viel mit Cafés. Also Cafés scheinen so Orte zu sein, wo immer so Pop-Up-Experien stattfinden, wo Marken sich reinjumpen, wo dann Leute hinkommen und eigentlich wissen, jo, da kann ich geilen Content machen, der dann natürlich eine Form von, ja, Viralität ist ein großes Wort, aber Reichweite auf Social generiert.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist eben dieser, ich finde diesen Gedanke so spannend, dass eben Guerilla-Marketing mittlerweile nicht mehr, wie man es klassisch kennt, out of home oder so geboren wird, sondern eigentlich mittlerweile in Social geboren wird.
Naja.
Und dann eigentlich nur dafür gemacht wird oder zum Großteil dafür gemacht wird, dass es auf Social viral geht und nicht mehr unbedingt für die Lokalität vor Ort.
Ja, stimmt. Und letzte Frage zu dem Thema und diese ganzen Fake-CGI-Out-of-Home-Ads.
Sieht das man ja immer noch.
Auch weiterhin und glaubst auch weiterhin dran oder wie guckst du da drauf?
Also man sieht es ja immer noch. Ich glaube, so ein bisschen hat man sich abgesehen. Wer das weiterhin sehr, sehr gut macht, ist DM. DM Deutschland.
Ach.
Die machen weiterhin richtig coole, ausgefallene, irgendwie neue Konzepte, irgendwie so coole Automaten oder so Hochhäuser, wo eine Klopapierrolle rausrollt und so. Also wirklich so Sachen, die man noch nicht so gesehen hat. Und die kommen auch weiterhin sehr gut an. Also wenn man sich mal so die Performance anguckt, dann läuft das weiterhin gut. Von diesen klassischen Sachen hat man sich, glaube ich, so ein bisschen satt gesehen. Aber ich sehe da auch so neue Sachen jetzt aber mit so Charaktern, wo Leute plötzlich so einen Fake-Kobold auf der Schulter sitzen haben. Und der erzählt dann von XY oder so. Und das ist so ein bisschen Teufelchen-Engelchen-Spiel. Das habe ich jetzt bei einem Creator gesehen. Das fand ich ganz cool, der so AI-Charakter entwickelt hat und jetzt da draußen ein Format gemacht hat. Also kann man noch mal drauf rumdenken, wie man das vielleicht weitermacht als nur wir machen ein Gebäude und stellen da jemand rein drauf, wie auch immer.
Ist bestimmt auch geil, mit AI zu kombinieren, ne? Also dann auch nochmal easier to use für die breite Masse.
Was ein phänomenaler Übergang ist.
Zu Emotional AI. Thema,
genau. Ein zweiter Trend, den du letztes Jahr diskutiert hattest, war Emotional AI, Nahbarkeit und Personalisierung mit künstlicher Intelligenz.
Ja, glaube ich, perfekter Übergang. Also spielt da schon rein. Also das Thema ist ja, das ist ja so eine berühmte Scott Galloway Theory. Du musst immer ein Organ targeten, um quasi erfolgreich zu sein. Und er teilt das in Kopf, Herz, Bauch und Genital und sagt quasi, um Menschen in der Werbung zu erreichen, musst du entweder Gott sein, also Kopf, du musst denen die Denkarbeit abnehmen, Herz, du musst Leute connecten, also wie Facebook Meta, Kopf ist dann so ChatGPT, Google und so.
Ja, ja.
Consumption, also Gut, ist sowas wie Amazon, weil the penalty for less ist way stronger than the penalty for more quasi.
Ah.
Und Genital ist sowas wie Apple, weil er sagt, wir tragen eine Apple Watch nicht, der hat ja immer so eine harte Sprache. der hat mal gesagt, wir tragen eine Apple Watch nicht, weil sie uns die Zeit anzeigt. Wir tragen eine Apple Watch, damit wir sagen können, dass ich der bessere Vater bin als jemand mit einer Swatch. Also Statussymbol.
Ja, ja,
so
ja.
Und genau, und wenn man sich das anschaut, dann finde ich es ganz spannend, dass dieser obere Bereich, also wo ja eher AI bisher reingezählt hat, also in dieses ich beantworte dir eine Frage oder es ersetzt Google, dass das halt mehr und mehr in die anderen Teile übergeht. Das bedeutet, auf einem Amazon hast du mittlerweile eine AI-gestützte Search oder du hast mittlerweile AI-gestützte Vorschläge und auch Temu fand ich spannend. Die machen ja AI Models von Produkten, die es noch gar nicht gibt, aber die Leute häufig suchen. Also die sehen beispielsweise, Leute geben häufig ein White Cap mit roter Schrift drauf, wollen die Leute haben. Und dann machen die innerhalb von Minuten, machen die AI-Modelings, also Bildgenerierung, und stellen die Produkte online, obwohl sie die noch gar nicht produziert und designt haben, aber dass sie die schon mal verkaufen können, weil der Demand ja gerade hoch ist.
Das ist also der Next Level.
Genau, und das crazy. Und das finde ich eben, es rutscht immer mehr von diesen, beantworte mir eine Frage und ich gebe dir irgendwie die Antwort oder hier ist eine Frage, da ist ein Konzept oder fass mir das zusammen. Also von dieser Assistant-Rolle immer mehr in dieses man baut einen Charakter, der auf der Schulter sitzt und den du in einem Social-Format hast und so. Also diese, es wird immer mehr, es geht immer mehr in diese Engaging-Richtung.
Mhm.
Also man, dieses Scott Galloway-Model kann man sich mal anschauen. Ich finde es spannend. Vielleicht geht er dann in den nächsten Monaten, Jahren auch nochmal drauf ein, wie das down-trickelt quasi, dass AI nur der Kopf ist in die anderen Sachen.
Ja, also das leuchtet mir total ein, dass es erstmal irgendwo anfängt, sehr rational, ne, und dann sich halt in alle anderen Lebensbereiche vorkämpft. Hast du da konkrete Beispiele für Social, wo du sagst, auch vielleicht im deutschen Markt, da
Also ich finde es sehr spannend, der Narrator-Trend zum Beispiel, der ja jetzt war, mit wo Father, mega, yeah, die Father Christmas-Stimme von CapCut, yeah, abused wurde bis, yeah, zum geht nicht mehr, also mit. Das ist Paulina. Ja. Paulina macht bla bla bla. Ja, also ja, dieser Trend, dass eben AI nicht nur Recherche ist, sondern mittlerweile Teil des kreativen Prozesses, also Teil der Idee. Und das finde ich super spannend, weil das war vor einem Jahr noch nicht so.
Um da, vor einem Jahr gab es ja ungefähr den Trend mit diesem This is a monkey in its natural habitat.
Ja,
wo ganz viele dann ihren Freund oder ihre Freundin, ja, genau, runtergelegt haben. Also die David, wie heißt der nochmal?
David Attenborough, diese Dokumentation, ja.
Genau, runtergelegt. Und das ist eigentlich eine interessante Weiterentwicklung jetzt dieser Voice-Effekte, weil du sie eben personalisieren kannst, ne? Und sie da ja auch so krass genutzt.
Genau.
Ja, spannend, interessant zu sehen, ja.
Also ich finde halt, wie gesagt, es ist spannend, dass dieses Weg von KI als Assistentenrolle im Leben hinzu, es ist Teil, es wird in kreativen Ideen mitgedacht als Konzept und Co. Und das, glaube ich, war noch nicht so angekommen in der vorherigen Zeit und ist jetzt aber voll da.
Ja, wie schaust du, es ja ein Riesenthema auf die Frage rund um KI-Influencer, Influencerin?
Da habe ich ja ein sehr, sehr differenziertes Thema. Da habe ich mal auch in einem Horizont-Artikel was, also sehr ausdrücklich was dazu gesagt, möchte ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass das in den nächsten Jahren die Influencer ersetzen wird. Ich glaube aber, dass Influencer wahnsinnige Möglichkeiten haben, damit noch zu expandieren beziehungsweise erfolgreicher zu werden. Wenn du irgendwann einen Avatar hast in deinem Chat beispielsweise, du streamst gerade live auf Twitch und hast in deinem Chat einen Avatar von dir, der in deiner Art und Sprache die ganzen Kommentare wegnimmt und kommentiert und engaged, dann kannst du natürlich als Influencer viel mehr Output generieren. Und ich glaube auch, dass Influencer das zukünftig nutzen können, um vielleicht ein Video zu drehen. Und dann sagt die Brand X, wenn es beispielsweise eine Werbekampagne sein soll, oh, du hast jetzt das rote T-Shirt gezeigt. Auf der Webseite sehen wir aber gerade, das Weiße ist der Bestseller. Dann wird das halt geswitcht mit AI und nicht mehr neu gedreht. Also ich glaube, das ist eine große Sache. Ich glaube nicht, dass der so Lil Mikayla und so, sieht man ja auch, die Engagement Rates sind auf einem stagnierenden Level. Da passiert nicht mehr so wahnsinnig viel nach vorne. Also es hält sich, aber es passiert nicht so wahnsinnig viel nach vorne. Und ja, ich glaube nicht, dass es da große Neuentwicklungen gibt, es sei denn, es sind so cute kleine Charaktere. Das kann ich mir gut vorstellen. Wir feiern ja so The Chill Guy, Axolotl und also diese ganzen, oder wie hieß dieses Mudeng, dieses Nilpferd, yeah, was zwischendurch kam. So, ich kann mir halt vorstellen, dass in Zukunft sowas auch so ein AI-generiertes Tierchen, yeah, whatever, zum Phänomen wird, beziehungsweise viral geht, beziehungsweise eine ganz eigene Reichweite aufbaut, weil es eigentlich cute ist. Ich finde, so ein bisschen den Effekt hatte man schon mit diesem Hamster.
Und der ist ja ein auch, Hamster, ne?
Der ja auch eine eigene Stimme, ja, hat. Also der so, ne? Also ihr, ja, kennt das ja, und der alles, ja, mit ich mussi zum Bussi und so. Ja. Also das alles so, und dass sich so ein eigener Charakter entwickeln kann und Leute das nicht nur als Meme nutzen, sondern der Charakter selbst vielleicht irgendwann Profile hat und dadurch viral geht. Das, okay, kann ich mir gut, spannend, vorstellen. Aber spannend, bis wir uns eine Sabrina anschauen, die komplett AI generiert ist und der ihr Leben quasi mitverfolgen, das ist ja auch noch wahnsinnig teuer, das zu produzieren. Was Lil Mikayla und so kosten, ist ja absolut insane. Ja. Also das, ja, ist gar nicht übertragbar.
Ich denke dann halt auch so, also interessiert es dann jemanden, wenn es nicht echt ist, oder dann sind wir halt auch ganz schnell irgendwie bei moralischen / ethischen Themen,
ja,
die
klar,
muss es dann kennzeichnen und so, aber ich glaube, da sind wir auch, also da können wir dann nächstes Jahr im Trend Predict drüber sprechen.
Ja.
Ne, da sind wir jetzt einfach, also das erkennst du ja schon noch, aber es ist trotzdem eine spannende Frage.
Aber die Optionen sind mittlerweile da. Das ist eine gute Sache, die sich geändert hat. Du kannst ja mittlerweile, ja, auf allen Plattformen den Toggle anmachen mit KI Veränderungen oder,
ja,
dieses wurde mit KI erstellt. Also das hast du ja auf allen Plattformen mittlerweile, ja, eine Kennzeichnungsmöglichkeit schon mal. Genau.
Okay, also KI geht weiter und wird emotionaler und persönlicher, wenn ich das richtig,
ja,
verstanden habe.
Ich bin gespannt, wo das noch hingeht.
Schön. Drittes Thema. Livestreams und Live-Shopping als neues Standardformat.
Das ist so witzig. Ich habe mir da gestern auch nochmal meinen OMR-Artikel zu den Trends durchgelesen.
Ja, ja.
Und da war das noch so in den Gerüchten mit TikTok-Shop. So die Entity von TikTok, also die auch auf den irgendwie in ByteDance registriert ist, hat durch einen Grundbucheintrag, hat man das ja herausgefunden, hat irgendwie eine Property vor Amsterdam gekauft, eine riesen Lagerhalle. Das hatte ich ja damals beschrieben und da kam man dann halt auf die Sprünge mit, die bauen da eine Lagerhalle für vielleicht ein Shopsystem. Was könnte denn das sein? So, aka TikTok-Shop kommt nach Europa. Das war damals noch Gerücht, jetzt ist das voll da. Also, es gibt... Ich find's spannend, wie das Brands nutzen, und ich find's spannend, ich find's so toll, dass man die Verkaufszahlen auf TikTok Shop ja öffentlich einsehen kann.
Das ist so crazy.
I love that. Und da finde ich spannend, welche Brands da abgehen und welche auch im Vergleich nicht. Ich find's zum Beispiel super spannend, dass solche für mich sehr wahrgenommene E-Commerce Social Brands, sowas wie Captain and Sun oder so, dass die gar nicht so krass auf TikTok Shop gehen und auch nur so paar hundert Verkäufer haben, wenn überhaupt, auf TikTok-Shop. Und dass aber so Social-Player, die gar nicht so krass, ich möchte mal sagen, auf Produkt und E-Shop gegangen sind, dass die voll auf TikTok-Shop gehen. Hitchis, bestes Beispiel. Die haben seit ein paar Wochen, meine ich, TikTok-Shop. Die haben 35.000 Produkte über TikTok-Shop verkauft. Krass. Das finde ich krass. Und die machen es halt total smart und cool. Die machen halt irgendwie, die machen ihre typische Hitchis-Art, gehen nach Mallorca an Beach und fragen einen Mann, willst du mal lutschen? Und dann kriegt er so einen sauren Drachenzungen-Lolli. So, und verlinken dann aber halt den sauren Drachenzungen-Lolli-Pack in TikTok-Shop. Und das konsequent und immer. Und machen jetzt auch Mechaniken dafür. Also die haben jetzt ein neues Produkt rausgebracht, irgendwelche UFO-Teile. Und die gibt's erstmal nur exklusiv in TikTok-Shop, bevor es die bei den Online oder in Rewe, Edeka und Co. gibt. Und das fand ich spannend, dass manche halt die Mechanik voll nutzen, voll da aufspringen und andere halt noch nicht so. Ich persönlich sehe wahnsinnig viele Beauty-Brands mit Masken, Skincare rauf und runter. Und jeder Creator verlinkt das jetzt auch immer direkt, wenn er es benutzt. Also das ist ja voll angekommen. Wobei der generelle Konsens, was ich so lese, wenn auch so in den Interviews von W&V, Horizont und Co., die so die großen Player gefragt werden, wie sie den Anfang von TikTok Shop wahrgenommen haben, auch in Terms of Verkäufen, ist der General Consens so, wir haben uns ein bisschen mehr erhofft. Von daher, das war aber auch damals bei Live-Shopping so. Live-Shopping in Asien war vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren so ein Riesending. Jeder wollte draufspringen, und weil da halt Millionen und Milliarden damit gemacht werden in Nahost. Aber hier war das in Nahost, das klingt auch so boomermäßig, ne?
Das war richtig krass. Das war eine richtig schöne Formulierung, wie so ein erwachsener Mensch sie sagen würde. Ja.
Boomerwort des Jahres, Levi Pinel, ja, wird angemeldet. Da ist mir das gleiche Phänomen aufgefallen. Also die Erwartung war groß. Die Leute haben wahnsinnig viel rein investiert, haben ganze Studios gebaut. Also da gibt es genug Brands, die heute noch mit den Studios, mit diesen Live-Studios dastehen und die jetzt als Produktionsorte einfach nutzen. Genau, dass diese Live-Konzepte vielleicht erstmal nicht so viel Absatz gebracht haben, wie man erwartet hat oder wie man das aus den asiatischen Ländern gewohnt war. Und ja, ich glaube, man muss da einfach strategischer rangehen. Ich glaube, viele denken einfach, sie machen ihren usual Content und machen jetzt den Produkt-Tag drauf, auf den man klicken kann, und dann wird sich das schon über TikTok-Shop verkaufen. Ja, das ist ja, also so geht man ja an keine Kanalstrategie ran, also zumindest nicht im vertrieblichen Sinne.
Ja.
Also wenn ich mir überlegt habe, auf großen Brands auch früher, wo es an Tagen wie ein Amazon Prime Day um Abverkäufe ging und eben nicht nur um Awareness, dann hat man da ganz andere Strategien gefahren, ganz andere Influencer-Einbuchungen gemacht, Social-Posts gemacht, Paid-Social gemacht, als an den Tagen, wo es eben um Awareness und ein neues Produkt geht. Also das müssen viele, glaube ich, nochmal, und gerade die E-Commerce-Brands, strategischer denken. Aber ich glaube immer noch, dass TikTok-Shop mega Potenzial hat.
Cool.
Und Live-Selling im Generellen. Also dieses, wie TikTok-Shop in den USA auch teilweise funktioniert, mit denen das Brands 5 Stunden am Tag online sind. Habe ich übrigens gestern teilgenommen und habe bei so einer LinkedIn wie nennt man die? Die roasted LinkedIn-Profile.
Ach, lustig.
Und verkauft das quasi im TikTok live. Und da habe ich so ein bisschen zugeschaut, um einfach so ein paar Insights zu gewinnen. Und die haben nochmal ganz andere Mechaniken. Auch wenn du dir die Fashion-TikTok-Lives anschaust von amerikanischen Brands, da kommen dann so nur 20-Minuten-Angebot, kommt von der Seite reingeflogen nochmal und solche. Also die haben da noch viel mehr Möglichkeiten, wie sie Lives noch attraktiver zum Shoppen machen können und viel mehr, ja, so Points of Interest geben können. Und ich glaube, die Features, da habe ich schon ein paar gesehen, aber da sind die Brands noch zu wenig live dafür oder haben zu wenig die Kapazitäten aufgebaut, um da, keine Ahnung, 5 Stunden am Tag Social Selling auf TikTok zu betreiben. Mhm. Was halt in USA für so Brands wie Revolve oder so, die machen das. Every day. 24/7.
Das ist richtig crazy. Ja. Gibt es denn in Deutschland Marken, wo du siehst, dass sie es versucht haben oder wo es okay funktioniert? Ich weiß, Hitchies hatten wir auch, die Julia ja da, die haben ja auch erzählt, dass sie das machen, glaube ich, einmal die Woche, jeden Donnerstag gehen die live und haben dann Leute aus dem Team, was ich ganz cool finde, die über die Produkte sprechen.
Also ich habe damals den riesen Pilot-Case für L'Oreal gemacht, mit den, also wo wir einige Lives getestet haben mit halt der größten Make-up-Brand in Maybelline. Generell sehe ich aber diese Social-Lives. Es gibt Brands, die das kontinuierlich machen, aber das sind so kleinere, nischige E-Commerce-Brands, habe ich immer das Gefühl, die da wirklich drauf abgehen. Von den großen Playern, glaube ich, ist jetzt durch TikTok-Shop nochmal neues Movement reinbekommen. Man hat ja dann gesehen, bei den großen FMCG-Playern, die haben dann plötzlich so TikTok-Shop-Directors eingestellt oder so, die halt für ein Jahr lang jetzt irgendwie das vorbereitet haben und das alles einmal aufgesetzt haben und dann in andere Rollen weiterziehen jetzt auch nach der, und dann muss man halt schauen, wie die das jetzt umsetzen. Ich habe kein Best Practice, und das finde ich, weil ich das letzte schon mal gefragt wurde, von einer deutschen Brand, die Live-Selling kontinuierlich gut macht. Ich kenne viele, die das dann so punktuell machen, wenn irgendwie mal Black Friday ist, dann sagen sie, machen wir halt auch mal einen Livestream. Das ist natürlich auch immer maximal schwierig, finde ich, weil das ist genauso wie, wir müssen zum Frauentag einen Post machen. Das ist der Tag, wo du die höchste Konkurrenz zu Frauenthemen hast, erstens. Mhm. Und zweitens solltest du nicht nur an dem Tag für Frauen stehen, aber so muss man es eben auch mit Live-Selling sehen. Das ist ja ein kontinuierlicher Effort, den man dann in einem Community-Aufbau investiert. Und ich glaube, da müssen Brands einfach noch in die Langfristigkeit reinkommen, dass sie halt in den ersten 2 Wochen, wenn da jeden Tag eine Person aus dem Social-Media-Team vielleicht 2 Stunden vor einem Live sitzt, dass sie da noch nicht einen Return on Invest haben. Aber vielleicht nach 4, 5, 6, 7 Monaten, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, diese Konsistenz aufrechtzuerhalten für viele.
Okay, also da so ein Plädoyer für mehr Grit, nennt man das ja, glaube ich, Durchhaltevermögen, ja, Geduld, voll. Das Ausprobieren. Es wird nicht nach 2, 3 Mal funktionieren, sonst braucht Konsistenz.
Ja, und die Leute müssen auch so eine Effektivität haben oder so eine Verbindlichkeit. Die meisten, die das sehr erfolgreich in den USA machen, sind halt so Everyday Life from 4 to 7. Mhm. Weißt du, also die haben halt ein striktes Live-Schedule, die sind Sunday, All-Day Life, weil das halt die Hauptshopping-Zeit ist und so. Also da wissen die Leute, wenn ich einschalte, sind sie da. Das ist ja Availability when the people want it und not wenn du das Ding quasi aufpresst.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eine große Sache, genau.
Sorry, ich habe voll schon eingeatmet, deswegen hast du geschoppt, sorry. Ja, ich wollte nur noch mal sagen, dass Live ja eigentlich für mich noch mal so, was so Prozesse und Partnerschaften mit Partnern angeht, also aka Kunden, wir sagen ja nur Partner, irgendwie noch mal Next Level ist. Weil 100%. Du halt gar keine, und ich glaube, das ist halt wirklich so ein Punkt, also selbst wenn wir sagen ja schon, wir lassen uns nicht micromanagen, wir brauchen Vertrauen, wir brauchen Freiheit etc. pp. Nichtsdestotrotz kannst du dir, auch wenn du ein Kampagnen-Asset auf Social hochlädst, dir das vorher noch mal angucken. Auch wenn du einen Trend umsetzt und den innerhalb von einer Stunde live haben willst, der Kunde, ich sage jetzt bewusst Kunde, hat halt noch mal kurz die Möglichkeit zu sagen, halt, stopp, I won't do it. Ne? Und gerade bei Produkten ist das natürlich, Pascal, du guckst mich an, als würdest du...
Ich hatte gerade die Idee, wäre es nicht voll die Business Opportunity, wenn man so ein Tool entwickelt, dass man quasi man schaltet es irgendwo zwischen die Aufnahme und dem Broadcast, die Distribution, und hat dann nochmal so ein Delay von so 5 bis 10 Sekunden.
Ich glaube,
oder 3 Sekunden, das ist eine Marke.
Ich glaube, das gibt es aber bei den ganzen Live-Commerce-Anbietern schon.
Das ist Worst Case, falls irgendwas...
Das ist so ein Red Button pushen.
Ja, auf der anderen Art, also was ist dann die Realität, dass wenn du 6 Stunden Livestreams, der Legal-Mitarbeiter 6 Stunden da zuguckt und am Knopf sitzt.
Und also, der CEO. Weißt du?
Nein, aber es
aber
ist
you know
auch,
what? I bet all of the brands would do it.
Ja, aber auf der anderen Art, ja, aber auch auf der anderen Art, das ist halt auch so in-house, als ich auf Brands gearbeitet habe und dann hieß es, wir gehen live, dann sind genau das die Themen, ne? Mhm. Dann sind schon intern auch, ja, also ja. Was passiert, wenn Frage X kommt? Oder was passiert, wenn das und das ist? Also da muss man halt vorher sich das überlegen, aber man kann das nicht planen. Und da ist auch nochmal ein Ansatz, den ich in dem Trend Predicts auch schon gesagt habe. Es braucht auch für diesen Kanal ein neues Skillset an People oft. Jemand, der gut TikTok bespielen kann, jemand, ja, der amazing Instagram Stories macht, ist nicht gleichzeitig ein guter Live-Host. Mhm. Also oftmals braucht es da einfach extrem gute People, die genau das Skillset haben und das auch machen können. Ja. Und ich glaube, da scheitert es allein schon bei vielen Marken. Ich kenne sehr viele Marken, die tausende von Mitarbeitern haben und die jedes Mal, wenn es darum geht, jemand vor der Kamera zu sitzen, Schwierigkeiten haben. Struggle, also
ja. Ja. Das ist mir hängen geblieben. Du hattest letztes Mal gesagt, dass es diese Jobrolle gibt von TikTok
Host.
Live-Host. Ja. Oder Live-Host, ne?
It happened.
Siehst du das weiter, dass das weiter passiert, dass das stärker ist?
It happened. Also ich habe mittlerweile eine Freundin, Kollegin, die ich verfolge und die ist Freelance. Und das ist mittlerweile der Haupt-Income-Stream von ihrem Portfolio, was die so macht. Also die entwickelt Konzepte, die ist so eigentlich so ein Creative und macht aber mittlerweile super viel, dass die eingebucht wird für Livestream-Hosting. Krass. Oder auch für, wenn Brands Events haben, dass dann, da gibt's ja so Leute, die über das Event mit einem Mikro gehen und irgendwie Leute interviewen oder zu einem Favorite Drink oder was auch immer fragen und Co. Und das ist mittlerweile ihr Hauptding, also dieses Social Crazy. Host, also nicht mehr nur du bist TV-Host oder du bist irgendwie Redakteur oder sowas, sondern wirklich Social Host als Jobprofile weiterhin on the rise.
Krass, krass anderer Skill, sau spannend. Ihr Lieben, ich bleib meiner Linie treu, talking about consistency. Ich muss rausdroppen, bevor Trend 4 und 5 diskutiert werden. Ich höre mir das im Nachgang an. Ich überlasse die Stage euch beiden. Paulina, ich habe dir gerade nochmal die Notes geschickt.
Ich gehe sie gerade durch, ja.
Dann Trend Nummer 4, you take it from here. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Hans. Danke, danke. Cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr Lieben.
Bis ganz bald.
So, Hans, endlich ist er weg, ne? Nee, Spaß. We miss you. Ich würde sagen, wir sprechen direkt zum vierten Trend.
Yes.
Und zwar hast du das damals so schön gesagt und du hast damals auch so eine tolle Grafik mit uns sogar besprochen im Podcast. Und zwar geht es um das Thema Community versus Discovery Formate und dass Brands da quasi stärker unterscheiden sollten. Mhm. Kannst du unsere Hörerschaft nochmal kurz abholen, was genau du damit meinst?
Ja. Also der große Shift dahin ist, dass sich For You Pages anders entwickeln als Formate, die du schon machst, wenn du eine Community hast. Das heißt, die Sachen, die auf der For You Page sind, sind dafür da, Discovery-Formate, um Leute neu mit reinzuholen in die Community, damit du entdeckt wirst, das ist ja klar. Und dadurch müssen die teilweise einfach aufmerksamsrelevanter sein oder aufmerksamkeitsstärker sein und andere Dinge triggern, als es der Fall ist für bei Community-Formaten. Deshalb muss man über einen Podcast oder über einen Reddit-Channel oder über Instagram-Stories ganz anders nachdenken, in meiner Auffassung, als über Formate, die auf den Feeds laufen. Weil die Leute ja schon viel involvierter sind. Wenn du als Brand das Privileg hast, dass dir jemand deine Story anschaut, how many times a day do you do that? Ich kann zwei Marken, von denen ich das mache. Genau. Ja, dann bist du anders involved, als wenn du die mal kurz in deiner Timeline siehst oder auf deiner For You-Page. Deshalb wichtig, darüber nachzudenken, was ist für Leute interessant, die dich noch nicht kennen als Marke oder ein Produkt noch nicht kennen, was du hast, und wie machst du da drauf aufmerksam versus Leute, die vielleicht schon eine Knowledge haben, die schon into it sind, die dir vielleicht daily folgen, wo wollen die nochmal tiefer einsteigen, was ist für die wirklich interessant, weil das sind halt die Leute, die eine Stunde lang in einem Reddit-Thread bei dir hängen und irgendwie die neuesten Hacks herausfinden wollen, oder das sind die Leute, die sich eine Stunde lang einen Podcast von dir angucken oder anhören. Das muss man immer verstehen. Es gibt ja auch viele, also es ist auch auf Influencer super übertragbar. Wenn ich bin ja so eine YouTube-Maus. Ich habe Leute auf YouTube, die ich seit 12, 14 Jahren folge und die so Vlogger sind und Weekly Vlogs machen. Ich gucke mir seit 14 Jahren teilweise von Leuten wöchentlich eine Stunde ein Video an. Ich werde zu denen eine andere Verbindung haben, ja. auf den YouTube-Vlogs, auf den in deren Podcast, den die haben, als Leute, die ich zum ersten Mal auf einer TikTok-For-You-Page sehe. Also da muss man einfach andere Dinge bringen, unterschiedlich von Discovery und Community. Und was ich spannend finde, ist, dass das Community-Thema nochmal richtig explodiert ist. Also diese Community-Formate, da sind ja nochmal neue Sachen dazugekommen mit Reddit monetarisiert sich in Deutschland und wird jetzt ein Riesending. Dadurch spielen Marken jetzt auf Reddit auch eine Riesenrolle in Deutschland und so. Also ich glaube, da kann man sich jetzt, guter Zeitpunkt, Mitte des Jahres, seinen Kanal-Setup mal zu checken und vielleicht auch mal zu schauen. Ich fand das schön, große Marken machen auch jetzt, entdecken Snapchat für sich wieder, weil sie gesagt haben, wir brauchen neue Community-Channels und nicht nur Reichweiten-Discovery-Channels. Also ich finde es spannend, da nochmal so die Trennung zu machen und auch zu schauen, was ist wirklich für wen.
Und siehst du schon Marken, die das bis jetzt, also bis Mai, wo du sagst, ey, das ist eine Brand, die macht das richtig gut?
Ja, und das ist no partner bragging, aber Cosnova. Cosnova denkt das ja auch ein bisschen unterschiedlich. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die ihr Social Media Team getrennt haben in Social Media und Community, aber die haben eigene Personen, die über diese eigenen Topics nachdenken. Und das finde ich schon mal ein super Ansatz, wie man sich als Marke da hinsetzen kann und sagen kann, Gruppe A, Taskforce A, denkt jetzt mal darüber nach, wir müssen unsere Discovery-Formate sich weiterentwickeln und Taskforce B denkt darüber nach, wir müssen Community-Formate sich weiterentwickeln. Und ich finde, dass mittlerweile viele Brands, Duolingo, da auch wieder, ich weiß, viel genanntes Beispiel immer, aber die sind halt auch auf Reddit super. Also das Game haben die auch sofort sich gekrallt, da wahnsinnig diskutiert, da werden unglaublich, also dass sich die Leute die Zeit dafür nehmen und für ein branded Maskottchen Fanfiction schreiben. Das ist crazy, auf Reddit. Ne? Also so, es gibt so Adventure Duo Reddits, wo Leute sich halt verschiedene Adventures für Duo ausdenken. Das ist echt krass, also das ist dieses Involvement, die Anzahl an Wörtern, die da geschrieben ist, also das ist insane. Das ist eigentlich so die Königsdisziplin, wenn Leute deinen Snapchat, deine WhatsApp-Gruppe konsumieren. Und das wächst ja auch weiterhin. Also diese Rossmann, Rewe, WhatsApp-Gruppen, also diese Newsletter. Klar, da ist auch viel Rabattkommunikation, aber ich sehe da auch viel bei DM und Co. ist da immer viel mit Stimme mit einem lila Herz ab, wenn wir das und das machen sollen und so. Also da ist auch viel Involvement dabei.
Und eine Anschlussfrage habe ich noch zu dem Thema, weil wir hatten ja gerade Annika von Cosnova auch im Podcast, noch mehr Partner-Bragging.
Ja, Community.
Und genau, wir haben ja über Community gesprochen und ich fand das ganz interessant, weil das hat sie selber auch gesagt, das heißt, ich quote sie jetzt so ein bisschen, dass die halt intern eine Analyse gemacht haben und gesehen haben, okay, Essence hat wirklich eine echte Community. Also so, ich glaube, wie so die Königsklasse der Definition, also Leute, voll, die Fan-Accounts etc. pp. haben.
Catrice nicht.
Genau. Und das fand ich krass, weil Catrice ist ja trotzdem eine Brand, also mit der jeder und jede, die sich in der Jugend geschminkt hat, irgendwie schon mal Kontakt hatte.
Kann ich irgendwie, ohne dass ich die Daten je gesehen habe, aus meiner Personal Experience, kann ich vollkommen nachvollziehen.
Also zu Essence habe ich auch gerade tatsächlich eine krassere,
also viel emotionalere Bindung.
Ja, voll. Warum aber trotzdem fand ich es krass, weil ja teilweise, also weil heutzutage ja irgendwie no front in unsere Bubble, aber irgendwie fast jeder, jede über Communities auch spricht, ne?
Und ja, ich total und auch stark sagen, sie haben eine Community.
Genau. Und
beep, where?
Ja, genau. Ja. Und dann frage ich mich so, okay, wenn wir jetzt über diesen Community-Content sprechen, ist das Ziel, also, was ist damit das Ziel? Die Leute, die du schon hast, also, ich frage dich mal was Provokatives.
Ja.
Warum mache ich Community-Content, wenn ich gar keine Community habe? Also wenn Catrice, weißt du, jetzt sagt, okay, wir machen jetzt hier Community-Content und Stories und lalala, was ist das Ziel dabei? Ist es dann, weil du jetzt gerade sehr viel von Community-Pflege gesprochen hast, also Leute, die dich schon kennen, die schon engaged haben, die schon Background-Knowledge haben, die brauchen eben diesen Community-Pflege-Content. Wenn wir jetzt aber beide ja gerade ein bisschen frech analysiert haben, okay, ich würde mal sagen, 70%, 80%, 90% der Brands haben gar keine echte Community.
Ja.
Wie sieht es dann aus?
Ich glaube, man muss eben von den unterschiedlichen Ausgangspunkten ausgehen und dann eben sagen, wenn ich im Moment schon daran scheitere, dass ich nicht jeden Kommentar beantworten kann und nicht auf jede DM eingehen kann, dann muss ich jetzt nicht ein Podcast-Format für meine Community entwickeln, weil dann ist wahrscheinlich nicht so viel Mega-Community da. Also ich glaube, die Leute müssen sich Gedanken darüber machen oder die Brands, an welchem Punkt sie sind. Und dann kann es ja auch sein, wenn wir über Community-Formate sprechen, dass wir einfach sagen, hey, wir müssen mal unser ganzes DM-Konzept, also Direct Messages, unser ganzes Konzept mal überdenken, wie wir Leuten antworten. Das ist ja auch eine Form von Community-Format, dein Postfach. Da mal drüber zu denken, wie kriegen wir denn Leute mehr involved? Also wenn Leute uns schreiben, dann geben wir nur plain Antworten und haben keinen richtigen Mehrwert und so. Da, übrigens Top-Beispiel fand ich da die OMR dieses Jahr im Vergleich zu den ersten Jahren. Die haben, also als man auf der OMR war, hat man im Minutentakt, also wenn man eine Story gepostet hat oder irgendwas, hat man im Minutentakt eine Antwort gehabt.
Ah, krass.
Also die hatten wahrscheinlich in-house in dem Zelt irgendwo auf der OMR da eine ganze Armada an Leuten sitzen. Aber das fand ich so engaging und das fand ich so eine gute Maßnahme, wenn man da sein Event des Jahres hat, wirklich auch online dann on point zu sein. Also diese Brücke zu schaffen und sich wirklich zu fragen, wo stehen wir? Und es kann ja auch ein Format sein in den Stories. Wir haben noch keine Community, aber wir kriegen ständig die und die und die Fragen in den DMs. Mhm. Und dann einfach wirklich so ein klassisches Q&A-Format zu machen mit irgendeiner Person und einem Brandface, was man neu etablieren möchte. Und das vielleicht erstmal nicht in den Feed zu geben, sondern mit der erstmal in den Stories diese Q&As zu machen, dass die Vertrauen aufbaut, Loyalität aufbaut. Diese Herangehensweisen können ja schon super sein.
Voll. Jetzt habe ich noch eine Anschlussfrage, die ein bisschen off ist, aber das habe ich glaube ich bei dir in irgendeinem Video gesehen, wo da hast du Leute interviewt auf der OMR, was in und was out ist. Und da hat eine Person gesagt, Brand Community Management, wo du jedes Kommentar beantwortest. Ja. Und du hast jetzt gesagt, hey, wenn du nicht auf jedes Kommentar antwortest, deswegen wollte ich das nochmal in den Raum stellen und dich fragen, wie du dazu stehst.
Shoutout an Julia von My Wave. sie hat das Forced Community Management genannt. Das fand ich eigentlich super, weil sie sagt halt so, als private Person, wenn jemand mit einem Herzaugen-Emoji kommentiert oder mit diesem typischen auf TikTok, weil Leute irgendwie der erste Kommentar sein wollen, verstehe ich bis heute nicht.
Bro, ich habe das auch letztens gemacht, weil ich bei Gustav Wessmann, dem Designer, die erste war. Und ich war so, das Video hatte ein Like und krass. Zero Kommentare. Und ich dachte, das ist ein Fake-Account. Aber er hatte den blauen Haken und ich war so, Herz. Und dann war ich so,
erste?
Okay, wenn irgendjemand aus meiner Community, also von meinen FollowerInnen das sieht, also du zum Beispiel, bei dem folgen ja auch viele, und da stehe ich als Erste, wäre schon geil.
Ja, voll. Also wenn man die Leute, also bei sowas, klar, und da sich halt konkrete Gedanken zu machen, muss ich auf jeden Herzaugen-Emoji vielleicht reagieren, gibt's ein Herzchen, aber muss ich da, weil das sehe ich halt, dieses Overforced, so, da sind dann, also wirklich, ich habe es letztens gesehen, da waren 3 Herz-Emojis, also das ist die vorgegebene Pre-Auswahl, die du bei TikTok ja auch hast, hat jemand geklickt und dann hat 3 Herz-Emojis kommentiert und die Brand hat halt so super lang drunter geschrieben, vielen Dank, dass du Teil unserer Community bist und bla bla. Oh, und dann dachte ich mir so, weil jemand 3 Herzchen kommentiert, ist ja nicht Teil der Community.
Aber weißt du, was also, so lustig
das
ist?
Das meint sie mit Forced Community Management. Wenn du da, wenn einer schreibt Erste und du schreibst irgendwie Goals oder keine Ahnung, irgendwas Lustiges dazu oder jemand kommentiert mit Herzen und dann so I heart you too oder irgendwas Lustiges, was wirklich appropriate ist. Aber du musst dir vorstellen, wenn du ein Video von einer Freundin kommentieren würdest mit 3 Herzchen und die dir da einen Text drunter schreibt, find's ja auch strange.
Voll, und das ist so lustig, wie sich das entwickelt hat, weil ich weiß noch, also da gab es Charles und Tyler irgendwie ein halbes Jahr, da hatten wir dann unser erstes Community-Management-Projekt für Lipton Eistee. Und da war halt wirklich, also gab es TikTok TikTok noch gar nicht. Da war halt einfach das, da war irgendwie das Ziel, okay, halt auf Instagram das Engagement steigern. Mhm. Und dann haben wir genau das gemacht, ne? Also jemand hat ein Herz gepostet oder eine Sonne und wir so, hey, danke für deinen Kommentar. Wie geht's dir? Wie war dein Tag heute? Also, aber das war damals irgendwie als klar. Brand, also da haben noch keine Leute Community Management
immer
gemacht.
Immer Rückfragen also deswegen, stellen, ja, damit die Leute genau, nochmal interagieren. Genau. Ja, klar.
Okay.
War ja früher so das Ding.
Wir sind voll abgeschweift. Ja. Super spannend. Behalten wir auf jeden Fall im Auge. Der letzte Trend, den du predicted hast, der heißt Hollywood-Qualität versus FaceTime-Charme. Beides, aber nichts dazwischen.
Ja.
Ich glaube, ich damals sogar meinen Lieblingstrend, den du predicted hast, weil... Ja.
Weil du liebtest, dass es back to creative concepts geht.
Ja, und ich aber auch, also, egal, du sollst hier sprechen. Sag erstmal, wie du das siehst, wie die Entwicklung da auch aussieht jetzt bis zur Hälfte des Jahres. Und dann vielleicht haben wir dann ja noch 5 Minuten, dass ich auch mal mit
Ich glaube, geben kann. Das sieht man voll. Also ich finde, das hat sich voll bewahrheitet. Du siehst entweder Kampagnen, wo Creator eingebucht sind, die zu Hause ganz authentisch auf ihre Art und Weise irgendwas präsentieren. Brandfaces, die ganz authentisch in so einem FaceTime-Vibe irgendwie Dinge erklären, Produkte vorstellen, was auch immer. Oder du siehst halt High-Class, coole, kreative Konzepte, die auf Social funktionieren. Und damit meine ich nicht, den TV-Spot oder den Digital-Spot auf Social zu spielen, sondern Social-First gedachte, produzierte, gute Konzepte. Kleiner Plug an der Stelle, Renate für Frank ist für mich so Top-Beispiel dafür. Ja, also da war ich so in love, als ich das zum ersten Mal gesehen habe von euch. Also das sind so die Social First gedachten Formate, die eben Hochglanz produziert funktionieren. Aber dieses Street-Interview-Thema für Marken und so, das zieht einfach nicht mehr so. Also dieses halb-professional, so oder auch einfach nur da eine Wand hinzustellen und dann so Content zu machen, yeah, dann mach doch gleich so authentisch Greenscreen und setz dich vors Handy. Also so, ich glaube, dieses Dazwischen ist wirklich schwierig, genauso wie die Mittellänge ausstirbt. Das finde ich vielleicht noch ein spannendes Thema. Das hatte ich auch schon mal irgendwo geschrieben, dass ich das beobachte, dass man halt Podcasts werden immer länger, erfolgreiche Podcasts, das habe ich erst letztens in einer Spotify-Studie gesehen. Sieht man,
dann lass doch einfach noch eine Stunde länger hier
sitzen. Nee, aber sehe ich auch an meinem eigenen Feed. Also Leute wollen entweder quick oder in-depth. Und irgendwie diese Mittellänge, also so 20 Minuten Podcast, das rät dir Spotify von ab und solche Geschichten. Also so so diese Mittellängen auch an YouTube-Videos. Leute wollen einen 40-Minuten-Vlog sehen oder ein 3-Minuten-Erklärvideo. Aber so diese Mittellängen sind nicht mehr so geil.
Das ist jetzt wieder voll N gleich 1, aber ich kenne das von mir, wenn ich versuche hier abends nicht mehr Handy zu sein, aber gerade funktioniert es extrem schlecht.
Ja.
Und wenn ich so tagsüber hier im Office rumlaufe und irgendwie auf Toilette gehe oder so, Gott, jetzt stellt sich echt raus, dass ich auch auf Toilette TikTok gucke, aber da will ich halt auch so snappy, das, was wir auch immer beide teilen, weißt du, so ganz kurz, einfach funny.
Ja.
Und wenn ich abends mich aber fertig mache und Zähne putze und so, dann will ich wirklich so ein 1,30 Nara Smith, My Day on the Farm Video.
Ja, aber das ist mein Leben. Also, nee, wirklich, es ist ja so, zu Hause heute Morgen, jeden Morgen in der Dusche schon, habe ich ja einen YouTube-Vlog laufen und dann gehe ich damit aus der Dusche raus und meine Skincare und das läuft die ganze Zeit, bis ich die Haustür verlasse, weil es ungefähr eine Stunde ist. So, also das kommt immer ungefähr hin.
Bei dir läuft auch immer irgendwas, ne?
Immer, überall. Also kauft euch diese Saugnäpfe fürs Handy, Bestes.
Oh Gott.
oder eben Short und Snappy und ich fand das bei Podcasts eben gut zu beobachten, Diary of a CEO. Einer der erfolgreichsten Podcasts überhaupt. Da fand ich super spannend. Da waren die Episoden vorher halt immer so um eine Stunde. Die sind mittlerweile 3.
Boah, krass.
Also der macht 3 Stunden Interviews mit dem Founder von Snapchat oder whatever.
Siehst du das auch auf Social?
Ist das
ein Predict, auf den ich dich festnageln kann?
Ich überlege
in den Raum stellen.
Ich muss mir das mal data-wise mal angucken.
Ah, okay.
Weil ich das spannend finden würde, mal zu sehen, gibt's irgendwie längere Formate. Also ich erwische mich immer mehr, dass ich auch längere TikToks schaue und auch so Storylines mir angucke. Und aber die Leute oder die Creator auch einen mehr darauf vorbereiten. Also es gibt so, ich folge so viel so Influencer-Drama-Channels. Ich weiß, das ist, sollte man nicht tun, beziehungsweise nicht den ganz unethischen folgen, das mache ich auch nicht. Also so, kein Name-Dropping. aber ich folge so Drama-Channels und die machen halt mittlerweile, die preppen dich dafür. Da geht das Video los. Das ist das neue James Charles Drama. Ich unpacke das für dich in 5 Minuten. Als TikTok halt. Ja. Ich unpacke das für dich in 5 Minuten, schnapp dir einen Tee, leg dich zurück, hier ist das Drama. Also ja. die preppen dich dafür, dass du jetzt in ein In-Dev-Format reingehst, anstatt nur kurz Teaspilling zu bekommen. Ja. Und das finde ich eine coole Art und Weise, über die man nochmal nachdenken kann, auch als Brand.
Ja, stimmt, ja. Oh, I love in the direction this podcast is going. The moment Pascal left, wir so Drama. ich hatte noch eine Frage, genau, okay, dann lass uns doch mal diese Mittellänge stirbt aus These mitnehmen für Ende des Jahres, weil das fände ich nochmal voll spannend.
Oh ja. Ja, Ende des Jahres, World get prepared, es wird wieder ein OMR- habe ich nämlich schon angefangen, beziehungsweise zugesagt. Es wird wieder ein OMR Trends 2025 Predict geben für 2026.
Ah ja, super. Ja, und es wird auch eine neue Folge Social Media geben.
Genau, und dann schauen wir uns das nochmal an.
Ich wollte noch eine Sache sagen, und zwar, ich finde dieses die These, entweder Raw, FaceTime-Content oder High-Gloss so spannend, weil ich, und jetzt würde ich gerne einen Tieback zur These 2 machen, ich finde es vor allem so spannend im Hinblick auf KI, weil ich glaube, dass KI der Spiegel unseres Mittelmaßes wird in der Kreation.
Der Spiegel unseres Mittelmaßes finde ich richtig gut.
Ja?
Nee, finde ich richtig gut.
Ja,
weil das ist ja auch das, was du schon mal gesagt hast mit dem, wenn ihr eine Idee habt und dann einen KI-Prompt macht, bring mir eine Idee zu Gurkensalat für Penny, keine Ahnung, und dann kommt dabei raus und es ist bei euch mit drin, dann seid ihr likely, das zu streichen, weil es zu generisch ist.
Ja, genau.
Und das finde ich, also dieser Mittelmaßgedanke, total gut.
Ja, und ich glaube halt auch, dass wir sind in, also meiner Meinung nach sind wir in der Produktion noch nicht so weit, dass KI dir einen besonderen Brand-Look inklusive einer High-Production so herstellen kann, vor allem mit Menschen, dass du es nicht unterscheiden kannst von einer echten Produktion. Ich glaube übrigens, dass wir da irgendwann sein werden. Aber deswegen, glaube ich, ist es noch relevanter, weil ein gutes Creative zu erstellen, diese Werkzeuge, glaube ich, haben wir dieses nächstes Jahr für alle available. So, true. Das heißt, ich sehe das ja schon bei mir, dass ich teilweise DesignerInnen bei uns gar nicht mehr briefen muss, nochmal eine Präsentation schicki zu machen, weil ich mit ChatGPT alle meine Mockups selber generiere.
Ja, voll.
Und wenn ich das jetzt Anna, unserer Art Directorin, also einem Creative Skillet hier zeigen würde, die wird mir wahrscheinlich den Kopf abreißen, weil es ist natürlich nicht perfekt, aber es reicht total aus für einen Partner. It works. And it works really good. Und deswegen finde ich diese These umso spannender. Ich finde, es ist nochmal, das müssen wir jetzt von anders besprechen, aber die Frage, ob vielleicht dieses extra ugly menschlich noch relevanter wird.
Ah, weil das das Unterscheidungsmerkmal ist.
Weil das Unterscheidungsmerkmal ist. Also ich habe letztens ein,
voll gut.
Ich gucke ja gar nicht so Performance-Ads-Channels auf TikTok irgendwie, haben wir ein Video ausgespielt von einer Brand.
Performance-Ads-Channels?
Ja, so diese Dudes, die dann da sitzen und sagen, this is how you scale your, weißt du, so unter dem schwarzen Backdrop.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
aber ich habe letztens...
By the way, by my masterclass.
Ja, genau. Ich habe aber letztens ein Video gesehen, das fand ich ganz spannend, von einer Gründerin, die eine Brand in Amerika hat und die meinte halt, die sieht einen krassen Shift, dass bei denen im Performance-Bereich diese krassen Ugly-Ads gerade richtig, richtig gut performen. Also gerade gar keine Flat-Lays, gar kein schön ausgeleuchteter Studio-Shot, sondern wirklich Produkt und Post-it drauf. Auf. Und sie glaubt halt, dass das schon an der Flut von AI-Content halt eben liegt.
Habe ich mich mit Victoria Creatorway Podcast, Shoutout oder Creatorway Newsletter, alles Mögliche, drüber ausgetauscht. Die macht, die macht auch so Webinare und so, weil die eigentlich aus dem Website-Design kommt. Und die macht da so Webinare dafür und die hat das krass gesagt, dass ihre, also die macht so Lead-Ads, um halt Leute für ihre E-Mail-List zu generieren, um dann halt die zu Webinaren einzuladen und Co. Total sinnvoll. Und die hat gemeint, dass so Casual Selfie, wo dann einfach steht, YOLO, join my Webinar oder irgend sowas. Also, nee, wirklich so, was so mit so Snapchat-Balken, dass das ihre Best Performing Ads sind im Vergleich zu New Webinar Themen. Irgendwas. Mhm. Also das fand ich auch spannend, als sie das mal gesagt hat, so, oder auch so Memes, dass die super funktionieren, als um für sie Leads zu generieren und so. Das fand ich super spannend.
Ja, dann würde das ja mein Bauchgefühl irgendwie bestätigen. Ja. Ich glaube, wie gesagt, dass ein richtig guter Look, eine richtig gute Art Direction, ein richtig gutes Brand Feel, dass das AI noch nicht kann und dass dadurch Creative Director, Art Director noch mal viel wichtiger werden.
Voll.
Also, dass wir uns auch irgendwie dann so unterscheiden in so eine, ich will nicht sagen, kreative Elite und
Massenproduktion,
aber schon irgendwie. Ne? So.
Ja.
Okay, Hans, ey, ich könnte wirklich noch 3 Stunden mit dir weiterreden.
Always.
Machen wir auch nochmal, wann anders, und zwar Ende des Jahres im Dezember, wenn wir uns den Trend Predict 20...
Das ist das nächste Mal, wenn wir reden.
Das nächste Mal, genau. Okay, danke. Das war cool, hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Ciao.
Ciao.
Ihr Lieben, heute habe ich wieder eine kleine Werbeunterbrechung und stelle euch Kimba vor. Kimba ist tatsächlich noch ein Welpe. Die Kleine befindet sich aktuell auf einer Pflegestelle in Berlin und kann dort auch besucht werden. Es ist natürlich so, dass ein Welpe immer Hundeerziehung braucht, aber an sich wäre der Hund sogar auch für AnfängerInnen geeignet und ist wirklich eine ganz, ganz süße Maus. Ganz wuschelig, klein, weiß. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die auch gut in der Stadt funktioniert, wenn man die jetzt gut integriert. Genau, falls ihr Interesse habt, dann meldet euch beim Tierheim Berlin. So, ihr Lieben, das war's. Heute mache ich das Outro, weil Pascal gerade in einem Call ist. Ich weiß gar nicht, was der euch immer erzählt. Ich sag einfach viel Spaß, lasst Feedback da und bis nächste Woche.
Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.